Bänderriss, ne? Kennt man heute noch vom Fußball. Wir hatten das auch in unserer Jugend ständig. Disco 80. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Disco 80. Wie der Christian immer sagt, ist das der beste Podcast der Welt. Ich bin da etwas skeptischer. Ich finde, wir sind aber bestimmt in den Top 10 der deutschsprachigen Podcasts über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare, die sich aber dafür recht gut gehalten haben. Ja, wir haben heute ein super heißes Eisen mitgebracht. Das ist so heiß, dass das, worüber wir reden, sofort kaputt gehen würde, wenn man es zum Beispiel auf der Ablage eines Autos im Hochsommer liegen lässt. Wir reden heute über Tapes, Kassetten. Ja, Christian, was meinst du zu dem Thema?
Ja, wie Thomas ja schon gesagt hat, also ein ganz heißes Thema, was aber auch nicht so heiß gegessen werden darf. Das hat im Prinzip unsere ganze Jugend geprägt und man kann sich das heute nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass man Musik von einem Magnetband abspielt, aber es ist tatsächlich so geschehen und wir waren dabei und da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere zu erzählen.
Genau, also eine nette Geschichte jetzt am Weihnachtsabend, kannst du dir vorstellen, meine Frau Spotify Play laufen lassen und meinte, ist das schön, da musst du keine CD mehr wechseln, hast direkt den richtigen Song. Und dann meinte ich, ja, was meinst du, wie das früher mit dem Tape war? Sie so, wieso, wie war das mit dem Tape? Ich so, ja, wenn du einen Song hören wolltest, der war an einer anderen Stelle, musstest du erstmal zurückspulen, die Kassette. Und wenn der jetzt zum Beispiel den dritten Song vom Album, ja, dann hast du ungefähr dahin gespult und dann hast du noch den Rest vom alten Song mitbekommen oder warst schon im neuen drin oder was auch immer. Also in den Zeiten sind wir groß geworden. Hatte auch seinen Charme, muss ich sagen. Aber heute sind natürlich manche Dinge etwas einfacher und der Musikgenuss an für sich ist auch einfacher geworden. Ja, kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten, oder? Wer fängt an?
Oh, Christian, ja. Du, ich? Oh ja, ich kann ja heute mal beginnen. Und zwar wäre die erste Lüge, Wahrheit oder wie auch immer, dass ich mir von dem Geld meiner Konfirmation einen sogenannten Ghetto-Blaster gekauft habe. Also das ist ein mehr oder weniger tragbarer Kassettenrekorder, mit dem man den Nachbarn so richtig schön auf die Nüsse gehen kann. Die zweite Lüge oder Wahrheit ist, dass ich mit diesem Ghetto-Blaster und natürlich auch mit anderen Ghetto-Blastern Breakdance vor einer Jeanskette in Gelsenkirchen gemacht habe und mir damit tatsächlich zwar kein Geld verdient, aber Gutscheine ergaunert habe. Und diese Gutscheine, die konnte man dann umsetzen in Kleidung aus dieser Jeans-Boutique, wie auch immer man das nennen möchte, und habe mir davon Vanillahosen dann gekauft, die ich dann wiederum dazu benutzt habe, Breakdance zu machen, die dann wiederum in der darauffolgenden Woche schon wieder kaputt und schmutzig waren. Die dritte Wahrheit oder Lüge ist, dass meine kleine Tanzkapelle Second Decay ihr erstes Tape, das da hieß Monochromes, auf dem Tape-Label von Thomas veröffentlicht hat. Ein Wahnsinn. So schließt sich der Kreis.
Ja, dann komme ich mal zu meinen Lügen und Wahrheiten. Den ersten Song, den ich auf Kassette aufgenommen habe, war im Prinzip gar kein eigener Song, sondern wir haben damals mit so diesen kleinen Kassettenrekordern, die so ein ganz billiges Mikrofon hatten, so diese Tischkassettenrekorder, die furchtbare Qualität hatten, haben wir einen Mix gemacht aus dem Metal-Mix von Something to Do und People Are People. Also wir standen damals total auf das Metallgekloppe, was Depeche Mode damals gemacht hat, dank Gareth Jones. Das haben wir zusammen gemischt wie DJs. Wir wussten noch gar nicht, was DJs sind. Und das war die allererste Tape-Aufnahme, die ich gemacht habe mit Musik. Das zweite war, dass wir dann später, wo ich mit einem Freund Musik gemacht habe, haben wir dann auch auf Kassette aufgenommen. Da hatte ich dann schon eine Schneider Hi-Fi-Anlage und da hatten wir auch ein Mikrofon, was wir dran anschließen konnten. Dann haben wir unseren ersten Song aufgenommen und ich hatte damals auf irgendeinem Flohmarkt einen sogenannten Radiotransmitter gekauft. Mit dem konntest du etwas aufnehmen und es gleichzeitig auf einer bestimmten Radiofrequenz im direkten Umfeld wiedergeben. Und dann habe ich unseren Song, den wir auf Kassette aufgenommen haben, auf dem eigenen Radiosender hören können. Und als
Piratensender nennt man
ja, genau,
das,
wie ein Piratensender, nur in klein. Das ging also nur so im direkten Umfeld, so die nächsten 5 bis 10 Meter. Da habe ich also,
wir haben
damals oben in dem Mansardenzimmer, also ein Stockwerk drüber, den Song laufen lassen, als der kam. Der hat also geklingelt. Ich habe schnell diesen Song gestartet, diesen Radio eingestellt und dann kam er und ich habe gesagt, ah, guck mal, lass mal hören, was im Radio kommt. Hat Radio eingeschaltet und dann lief unser Song. Bin so ein beschissener Schauspieler, dass er sofort gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Ja, weil das war auch völlig ausgeschlossen, dass ein Song von uns im Radio spielen würde. Aber das war die zweite Lüge oder Wahrheit, die ich erzählen wollte. Und das dritte war, dass, wie ihr schon wisst und wie der Christian ja eben auch angesprochen hat, ja, ich hatte ein Tape-Label, das hieß Sequel Records. Das ist jetzt keine Lüge oder Wahrheit, das ist einfach so. Und das erfolgreichste Tape, was wir damals aber hatten, von dem habe ich 1000 Stück verkauft. Ja, das waren meine Lügen und Wahrheiten.
Nein, 1000 Stück? Ui, das ist aber... Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass wir vielleicht einmal ganz kurz, wenn es auch nicht so sexy ist, die technischen Möglichkeiten, die es zu der Zeit gab, über die wir jetzt gerade sprechen. Und zwar muss man sich ja vorstellen, dass in den 80er Jahren auf jeden Fall viele Leute, die meisten Leute, alle Leute Schallplatten gehört haben. Dazu kamen dann irgendwann die Tapes, die es zu der Zeit natürlich auch schon gab, aber die bestimmte Vorteile gegenüber der Schallplatte hatten. Eigentlich der größte Vorteil war nun mal, dass man auf einem Tape aufnehmen kann. Und zwar ging ein Großteil meiner Freizeit dabei drauf, vor dem Radio zu sitzen und den Record-Knopf, also es war immer, die Aufnahme war bereit und man hat immer darauf gewartet, dass irgendwelche geilen Songs kamen im Radio, die man dann aufnehmen konnte. Unglaublich. Und man dann hinterher diese Sachen mehr oder weniger, so gut es technisch möglich war, dann zusammengeschnitten hat zu einer Kassette.
Disco-artig.
Aber was gab es denn überhaupt? Es gab natürlich nicht nur die klassischen Kompaktkassetten, von der wir ja heute sprechen, die man heute kurz als Tapes bezeichnet. Es gab ja noch andere Formate, normale Tonbandgeräte mit großen Spulen, die einfach die Möglichkeit hatten, das Band schneller laufen zu lassen und somit auch höhere Aufnahmequalität ermöglichten und längere Aufnahmezeiten ermöglichten. Dann gab es natürlich auch, ganz interessant, habe ich jetzt auch im Zuge der Podcast Geschichte hier entdeckt, diese 8-Track-Geschichte, die ist in Deutschland relativ unbekannt. Das ist im Prinzip eine große Plastikkassette, die in Amerika sich durchgesetzt hat. Und zwar ist die erfunden worden von einem Herr Lear. Das ist der Mann, der auch den Learjet erfunden hat. Das wusste ich auch nicht. Ist mir das heute zum ersten Mal gewahr geworden. In Amerika hat sich das relativ schnell verbreitet. Und zwar gab es einen Grund, dass diese 8-Track-Recorder in Autos eingebaut wurden. Es gab eine Art Industrie, dass an den Autobahnraststätten in Amerika diese 8-Tracks verkauft wurden. Und da waren natürlich klassische Dinger, irgendwelche Country-Music und alle möglichen bekannten Titel als Kauf-8-Track dann da verkauft wurden, dadurch sehr, sehr erfolgreich waren, also verkaufstechnisch. Es sind sehr, sehr viele Exemplare verkauft worden. Was auch eine ganz, ganz interessante Sparte bei der ganzen Geschichte ist, 1979 ist der Walkman erschienen, der Sony Walkman, der es uns allen ermöglicht hat, unsere Musik mit uns zu tragen. Eine unglaubliche Erfindung für diese Zeit. Das war eine totale Revolution. Du konntest draußen rumlaufen und deine eigene Musik hören. Hört sich heute an, wie selbstverständlich war es damals aber nicht. Also es war wirklich total, total, total wild. Dann nochmal ganz kurz, um dann jetzt auch nicht zu weit ins Technische abzuschweifen. Natürlich im Zuge der Kompaktkassette gab es dann an irgendeinem Punkt der Geschichte auch 4-Track-Recorder, wo man praktisch die 4 Spuren, die Kassette lief nur in eine Richtung und deswegen konnte das ganze Band ausgenutzt werden. Nicht wie bei einer normalen Stereokassette, wo das Band umgedreht werden muss und dann in die eine Richtung 2 Spuren Stereo laufen und in die andere Richtung 2 Spuren Stereo laufen. Bei der 4-Track-Geschichte war es halt wirklich so, dass 4 Tracks gleichzeitig aufgenommen werden konnten. Das hat allen Bands dieser dieser Ära ermöglicht, mehrere Spuren praktisch wie in einem Tonstudio aufnehmen zu können. Und das zu Hause, auch eine totale Revolution. Und natürlich, wie ich eingangs schon bei meinen Lügen und Wahrheiten erwähnte, tatsächlich war es so, der Ghetto Blaster war im Prinzip auch eine akustische Umweltverschmutzung erster Güte, weil auch alle jungen Leute jetzt die Möglichkeit hatten, ihre Nachbarn und alle möglichen Leute draußen im Freibad oder wo auch immer mit ihrer unsäglichen Scheißmusik zu belästigen. Und das war eine schöne Zeit und da wurden Konflikte mit Sicherheit ausgetragen, sowohl im Freibad als auch zu Hause. Wahnsinn.
Also diese Geschichte mit dem Aufnehmen, das habe ich natürlich auch gemacht. Es gab auch Sendungen, die haben dann immer die Maxi-Versionen gespielt. Und das waren eine der beliebtesten Sendungen damals im deutschen Radio, weil da konntest du ja die Versionen aufnehmen, die du sonst nie bekommen hast. Ja? Und schlimm war, also ein Radiomoderator, der konnte sich sofort dermaßen unbeliebt machen, wenn er an die Titel rein erzählt hat. Wahrscheinlich ist er bezahlt worden von irgendwelchen Plattenfirmen, damit bloß man sich diese Platte kaufen muss, damit der reingequatscht hat. Und was ich aber sehr spannend fand, unabhängig davon, man kannte ja die Songs teilweise gar nicht, die da liefen. Ja? Das heißt, du hast dann während der Aufnahme entscheiden müssen, nehme ich das jetzt weiter auf oder nicht? Breche ich ab? Ist der Song scheiße oder nicht? Ja? Weil das hat natürlich Geld gekostet. Als Schüler und so weiter waren Kassetten zwar viel günstiger als Vinyl, aber das heißt schon, du hast dich entscheiden müssen, spiele ich jetzt wieder zurück, gehe wieder an den Punkt zurück, den du hast ja auch wieder finden müssen, wenn du nicht am Kassettenanfang warst. Reicht mir die Zeit also, um den nächsten Song aufzunehmen? Oder habe ich einen scheiß Song auf dem Tape, den ich nicht mehr wegbekommen. Also das waren schwerwiegende Entscheidungen, die man ja da treffen musste. Ich glaube, ich hatte einen Puls von 180, wenn ich die Sendung als aufgenommen habe.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an eine Sendung, Mel Sandoks Hitparade, und wir haben da wirklich gesessen, wurde halt angekündigt am Anfang der Sendung schon, ja, heute spielen wir einen neuen Falco-Song, ja. Skandal, Skandal, und dann war zum ersten Mal zu hören Gene, ein Beispiel, und dann hat man das natürlich aufgenommen, und Mel Sandok hatte wirklich die unsägliche Angewohnheit, immer in die Lieder reinzuquatschen. Aber am Montag in der Schule wurde auf jeden Fall darüber geredet und es wurden dann halt auch irgendwie die einzelnen Sachen ausgetauscht und hin und her kopiert. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es gab einen Qualitätsverlust, wenn man von Kassette auf Kassette kopiert hat. Es gab übrigens auch Doppeltape-Recorder, wo man von der einen Kassette auf die andere Kassette überspielen konnte. Und da waren natürlich Qualitätsverluste und es wurde und wurde nicht besser, weil es wurde ja 20 Mal hin und her kopiert. Und irgendwann hast du nur noch Mumpfen gehabt.
Das ist so. Insofern hatte ich damals auch kein schlechtes Gewissen beim Kassettenaufnehmen, weil wir haben ja nicht das Original gehabt. Wir hatten ja nur eine schlechtere Version davon. Und die Sachen, die man richtig geil fand, die hat man sich dann tatsächlich auch auf CD oder Vinyl gekauft, weil man die ja im Original und in besserer Qualität dann haben wollte. In meinem Fall dann eben auf CD. Und die anderen Sachen hast du halt so behalten. Heute hast du halt immer, ja, im Prinzip ja das Original. Was den Kaufanreiz ist dann halt nicht sonderlich groß. Insofern finde ich, Home-Taping ist Killing Music, fand ich damals schon immer ziemlich blöd.
Aber das war eine große Kampagne der Musikindustrie, weil die total Schiss hatten, wenn die Leute jetzt ihre Sachen da selber kopieren können. Die haben sich in die Hose gekackt und da gesessen, alle um ihre unsäglichen Jobs gebankt.
Wobei der Markt ja explodiert ist durch die CD-Einführung. Also die haben sich in die Hosen gemacht, obwohl es gar nichts für in die Hosen machen gibt, die wussten noch nicht, was danach kommt.
Genau, sie wussten nicht, dass sie ihre fetten, hässlichen Ärsche noch 20 Jahre bequem auf ihrem Stuhl sitzen lassen können und dass sie erst sich selbst und ihre Jobs erledigt werden, wenn die CD kommt.
Nee, wenn die MP3s kommen.
Oder wenn die MP3s kommen, ja.
Ja, weil der Qualitätsunterschied zwischen einem MP3 und einer CD, behaupte ich jetzt mal, hören 95% der Bevölkerung nicht. Den Unterschied zwischen einem Tape und einer CD oder einem Tape und einem Vinyl hört jeder, der nicht in irgendeiner Form eingeschränkt ist in seinem Gehör.
Was natürlich auch ein großer Aspekt des Siegeszuges der Kompaktkassetten in unserem Land war, dass auch die Hersteller von Autos mitgespielt haben, weil jedes einigermaßen vernünftig ausgestattete Auto hatte damals einen Player im Auto. Also aufnehmen konnte man da nicht, aber man konnte sich die Kassetten, die man zu Hause sich zusammengestellt hat, dann im Auto hören. Und auch das ist eine totale Befreiung und Revolution gewesen, ähnlich wie die Emanzipierung durch das Magazin Emma oder so. Also ich war jetzt zum ersten Mal in der Lage, selber zu bestimmen, welche Musik ich in meinem Auto hören möchte und nicht einfach nur darauf zu warten, dass irgendein Radiosender die Musik spielt, die ich haben möchte. Also das war schon toll. Ich hatte damals in meinem Auto meistens nur 2 oder 3 Kassetten. Die habe ich vom Kauf bis zum Tod dieses Autos dann auch runtergeleiert. Also die Qualität wurde ja dann auch immer schlechter, weil Magnetbänder haben tatsächlich die Eigenschaft, dass sie sich auch abnutzen im Sinne von Wettereinfluss. Und ich meine, Temperaturen im Auto sind natürlich auch tödlich für ein Magnetband. Die wurden auf jeden Fall immer schlechter, die Aufnahmen.
Ich habe auch einen kurzen Exkurs zur Geschichte von Tonbändern. Da kann man nämlich genau jetzt einhaken in dieser Geschichte. Und zwar war ich vor 2 Wochen in Solothurn in dem Enter-Museum. Das ist so ein Computertechnik-Museum. Und dort habe ich was gesehen, was ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Und ich wusste, was das ist. Und zwar eine sogenannte Stahlbandmaschine. Das waren also die ersten Tonbänder, die noch mit Stahlbändern betrieben worden sind. Und dieses Ding ist ungefähr so groß wie ein Gefrierschrank, hat 2 Tonbänder und die sind alleine 30 Kilo schwer mit den Bändern. Und die gab es in den 30er Jahren. Da hat man zum Beispiel Reden drauf aufgenommen. Für Musik war die Qualität nicht gut genug. Die hatten ein riesiges Problem mit den Übersprechungen. Das heißt, die Bänder haben übereinander gelegen und dann hast du halt von der einen Tonspur auf den nächsten gehört. Das heißt, ein bekanntes Gerät war von Lorenz, Standard Lorenz, die haben das gemacht. Die haben immer Ärger gehabt mit den Nazis, weil denen hat es nicht gepasst, dass ihre Reden nicht so geil klangen. Also die Qualität war denen damals nicht gut genug, aber das war das Beste, was es damals gab. Ja. Aus den 30er Jahren war das eine Entwicklung von denen gewesen. Also wirklich beeindruckend, so ein Ding. Könnt ihr mal schauen, könnt es verlinken dann, wie die Teile aussehen. Jede Elektroband, die was auf sich hält, würde eigentlich gern so ein Ding haben in ihrem Musikvideo oder hier im Atelier stehen oder wo auch immer.
Davon gab es auch hinterher, also in der Übergangsphase, bevor die Kompaktkassette dann gekommen ist, Konsumerversionen irgendwie von Drahttonbändern. Aber die Soundqualität war natürlich nicht so richtig geil. Die liefen, glaube ich, auch langsamer, was natürlich auch der Qualität nicht besonders zuträglich war. Ne?
Dann aber schon 1935 hat die AEG, die kennt der eine oder andere vielleicht noch, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, zusammen mit der BASF das erste Aufnahmegerät aufgenommen, und zwar das Magnetophon K1. Die BASF hatte dafür das erste Tonband aus Kunststoff hergestellt, also nicht Draht, Stahl oder Papier, wie es früher gab, die alle große Nachteile hatten, sondern aus Kunststoff. BASF, größter Chemiekonzern der Welt, heute aus Ludwigshafen. Ich komme aus Ludwigshafen. Und das Interessante daran ist, BASF war ja lange auch eine der führenden Marken im Tonbandgeschäft. Ich fand es aus Marketing-Sicht für das Unternehmen recht interessant, weil die haben ja ansonsten nur Produkte gemacht, die alle Leute mehr oder weniger scheiße fanden. Chemieindustrie war in den 80ern ja auch scheiße. Aber BASF, also dadurch, dass das ein bekannter Markenname war und die Leute diese Tapes genutzt haben, haben die im Prinzip so eine Art Greenwashing gemacht, indem sie halt noch nebenher Tonbänder hatten. Ja, also die hatten nicht so ein schlechtes Image, sage ich jetzt mal, wie Bayer oder andere, weil sie halt da noch was hatten. Also das war zumindest mein Empfinden. Wir waren ein bisschen stolz drauf, dass die BASF-Tonbänder von uns kamen.
Das ist ja so ähnlich wie Drogenhandel, ne? Du hast nicht nur, das wäre das Gleiche, als wenn du Kokain verkaufen würdest, und du verkaufst nicht nur Kokain, sondern du verkaufst auch die Röhrchen, die man braucht, um das Kokain zu konsumieren. Das ist schon ganz geil eigentlich, ne? Das machen ja heute die Kaffeehersteller, die irgendwelche 1,5-Gramm-Packungen für 5.000 Euro an die Leute verkaufen. Und die Maschine, die kriegst du geschenkt. Aber die Kapseln, die musst du teuer bezahlen. Die machen dich zum Junkie und verkaufen dir dann ihren Schatz. Und so ähnlich war es bei BASF auch. Also alle haben BASF-Tapes gehabt.
Ich habe dann später auch den Niedergang von BASF-Tapes mitbekommen. Die sind dann an ein türkisches Unternehmen verkauft worden, hießen dann M-Tech. Das ging dann nicht mehr lange. Aber ich meine, klar, der Markt war halt auch kaputt. Die haben dann noch mit Disketten und so versucht. Aber das war alles hoffnungslos und CDRs. Keiner von diesen Herstellern hat sich da ja in irgendeiner Form behaupten können. Deswegen hatte die BASF das irgendwann noch abgestoßen. Zu dem Magnetophon K1 wollte ich noch was sagen. Das war damals eben eine deutsche Entwicklung gewesen und das war so weit vorne dran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1935 ist das vorgestellt worden, so nach dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner kannten das gar nicht, die amerikanischen Soldaten, die haben dann diese Magnetophone in die USA gebracht, weil dort war das was ganz Neues. Die kann man sich vorstellen wie diese Tonbänder, die es früher gab, so diese Kastentonbänder, ne? So ähnlich sahen die aus, ein bisschen größer. Mein Vater hatte zum Beispiel dann später auch noch so ein Tonband gehabt und das war also für die USA USA damals waren wir denen technisch, was die Entwicklung anging, von aufnahmetechnisch weit, weit, weit voraus. Ach ja, genau, und das wollte ich noch sagen. Dann jetzt als Ludwig Safner ist es für mich natürlich besonders interessant. Die haben auch gedacht, dass die Qualität von diesen Kunststofftonbändern nicht so gut sein kann am Anfang, waren also große Skepsis da. Und dann haben die in Ludwigshafen, also ja eine Industriestadt, eine ziemlich hässliche, kamen die Londoner Philharmoniker, haben unter der Leitung von Sir Thomas Beecham 1936 ein Konzert aufgenommen. Und das war so gut, dass die alle damit überzeugt haben, weil das klang halt viel besser als diese Stahltonbänder oder die Drahtbänder oder Papierbänder. Und du konntest im Gegensatz zu einer Grammophonaufnahme, die natürlich auch eine gewisse Qualität hatte, eben auch als Radiostation zum Beispiel die Sachen aufnehmen, viel einfacher als jetzt eine Platte machen, viel günstiger. Und deswegen hat sich das dann eben durchgesetzt, erst in Europa und dann weltweit, diese Technik. Und eines jetzt noch zum Schluss. Dann kam Philips, also auch ein europäisches Unternehmen, niederländisches Unternehmen, und die haben 1963 dann die Kompaktkassette vorgestellt, die in den 80ern ja erst so richtig abgegangen ist. Ja. Und deswegen haben die Amerikaner auch die 8-Spur-Track gehabt, weil Philips war eben ein europäisches Unternehmen und damals war das halt, du hast erstmal deine Heimatmarkt gehabt und die anderen haben nichts mitbekommen. Und deswegen hat bei uns die Kompaktkassette erstmal einen Siegeszug gehabt und dort anfangs die 8-Track und später dann auch nochmal die Kassette, aber dann kam auch schon die CD.
Ja, also ich glaube, dass auch in Amerika die 8-Track dann abgelöst wurde von der Kompaktkassette.
Genau,
also,
ja.
Die sind halt sehr, sehr sperrig gewesen. Der Vorteil war halt, dass sie 8 Spuren hatten. Bei den 8-Track-Playern ist es halt wirklich so, also es sind ja dann praktisch, diese 8 Spuren bedeuten, dass es 4-mal abgespielt wird und dann siehst du immer, welche Dings A, B, C oder D gerade abgespielt wird, damit du ungefähr einordnen kannst, wo du dich jetzt gerade befindest. Das war aber da jetzt zum Beispiel nicht so einfach, dann wieder zurückzuspulen. Beim Stereotape weißt du, du hast Seite A und da war jetzt gerade dieses Lied, davor war dieses Lied und dann spulst du einfach zurück und dann findest du das auch. Und das war da natürlich wesentlich schwieriger. Die ganze Technik war halt nicht so ausgereift. Es war ein anderer Weg wie damals hinter bei VHS und Betamax und so. Da wurden ja auch verschiedene Standards ausprobiert und nicht immer war das Beste, was sich auf dem Markt durchgesetzt hat. Es war halt auch damals schon eine Marketingfrage und halt eine Durchsatzfrage. Wie viele Leute haben dieses Gerät schon? Weil im Endeffekt wollten die Leute nicht die Geräte verkaufen, sondern die Medien, die da dran hingen. Aber um noch mal ein paar feuchte, kleine Jungsträume wahr werden zu lassen, war es damals halt tatsächlich so, ich weiß nicht, ob sich noch irgendeiner daran erinnern kann. Wenn man vom Tape Deck redet, also von einem Abspielgerät für Tapes redet, dann war damals der absolute Traum, praktisch der Ferrari für alle, ein Nakamichi-Tape zu besitzen. Mhm. Und zwar, du nimmst diese Kassette mit einem Gerät auf und spielst sie dann aber auf einem anderen Gerät. Und jetzt reden wir ja hier von ganz, ganz wenig Platz, die dieses Magnetband über den Tonkopf einnimmt. Und wir reden von wenigen, wahrscheinlich Zehntel oder Hundertstel Millimeter, die das andere Gerät, diese Kassette dann anders abspielt. Wenn das passiert, also das in der Regel sagt man, das war mir nie so bewusst, wenn man eine Kassette aufgenommen hat, klingt diese Kassette eigentlich immer nur gut auf dem Gerät, wo man sie aufgenommen hat. Weil der Tonkopf ist justiert, der ist in einer Position, in der sich das Magnetband über den Tonkopf bewegt. Da hat die Firma Nakamichi, ich weiß nicht, ob sie die ersten waren, aber eine Möglichkeit gefunden auf diesem Nakamichi Dragon, das war das absolut unerschwingliche Ferrari Tape Deck, konnte man halt die Position des Bandes, die sich über den Tonkopf bewegt, justieren, fein justieren und dadurch praktisch simulieren und den originalen Klang von der Aufnahme wiederherstellen. Wenn man das nicht macht, kann es oft dazu kommen und ist es auch oft dazu gekommen, dass Tapes dumpf klingen. Es fehlt ein Anteil der Höhen. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass das Band einfach nicht auf der richtigen Position über den Tonkopf gleitet. Nichts weiter. Weil man das eigentlich immer auf dem Gerät abspielen sollte, auf dem man es auch aufgenommen hat.
Wusste ich jetzt auch nicht. Interessant war halt, dass es damals dann auch schon Rauschunterdrückungen gab, weil natürlich, ja klar, wenn du Kopien machst, wird das Rauschen immer stärker. Ja. Das war dann Dolby oder DBX bei professionelleren Geräten. Und das hat das natürlich auch dumpfer gemacht, weil es ja klar, wenn du Rauschen wegnimmst, dann nimmst du auch Höhen weg. Das kam also auch noch hinzu und da war natürlich auch, wenn du mit Dolby aufgenommen hast, hast du auch damit abspielen müssen. Jetzt hat einer das mit Dolby aufgenommen, du hattest es aber nicht. oder was auch immer. Also du hast da diverse Möglichkeiten gehabt, dein Signal zu verschlechtern.
Es gibt so schöne kleine Geschichten aus dieser Zeit in Bezug auf das Tape. Die Firma Nakamichi hat zum Beispiel das Auto-Reverse erfunden. Und zwar ist jemand da auf die Idee gekommen, einfach zu sagen, die Seite A hat ein Ende. Mhm. Dann muss ich da hingehen und die Seite umdrehen, wie bei einer Schallplatte auch. Und die haben gesagt, nö, wir nehmen einfach diese Kassette und drehen die Kassette so, also dass sie das selber macht. Die Kassette kommt raus, dreht sich selbstständig und geht wieder rein. Dieses Auto-Reverse-System hat sich dann hinterher auch wirklich bei hochwertigeren Tapes auch durchgesetzt, dass man halt nicht mehr umdrehen musste, die Seiten. Mhm. Da gibt es verschiedene Systeme. Einmal die Kassette kommt raus, das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, mechanisch. Die billigere Methode ist einfach, dass der Tonkopf an eine andere Position rutscht, dass einfach nur der Tonkopf intern verschoben wird und dann praktisch die andere Seite des Bandes abgespielt wird. Aber da gibt es so irre Sachen. Bitte schaut da mal im Internet und schaut euch Bilder von alten Tape-Decks an. Also es gab tatsächlich ja auch eine Funktion am Tape-Deck, wo man skippen konnte. Es war einfach so, dass der Tonkopf an dem Band blieb und dann die Leerstelle zwischen zwei Liedern gesucht wurde. Das hat manchmal funktioniert, aber manchmal auch nicht.
Und es hat natürlich auch das Band belastet, weil im schnellen Vorlauf Tonkopf am Band, jetzt auch nicht so clever. Ich weiß, das gab es, diese Funktion, ja. Weil und das Risiko eines Bandrisses, Bänderriss, ne, kennt man heute noch vom Fußball. Wir hatten das auch in unserer Jugend ständig, ne. Also ich hatte so ein Tape-Reparaturset daheim, um die wieder hinzubekommen. Hast du halt den Anfang von einem Song oder was auch immer verloren gehabt, weil mittendrin das Tape konntest du natürlich nicht zusammenkleben oder es gab Möglichkeiten, aber es hat nicht gut funktioniert. Ging mit größeren, also mit Tonbändern, aber mit den Tapes nicht. Das heißt, wenn du musstest dann halt wieder am Anfang anfangen oder irgendwo mittendrin war dann halt dein neuer Anfang und da hat es halt gleich zwei Seiten verloren gehabt, ja.
Ich habe einige Abende meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, irgendwelche Tapes zu reparieren. Mhm. Meistens hat das nicht gut geklappt. Die sind dann später oder relativ schnell wieder gerissen an der Stelle, was natürlich die schwächste Stelle war. Ja. Ich glaube, das Geheimnis war, man durfte ja nicht gerade schneiden. Und das war ein Scheißgefrickel. Disco, lass uns mal von dieser technischen Seite weg. Gab es natürlich auch viele lustige menschliche Anbahnungen, die sich durch Tape-Decks dargeboten haben und ermöglicht wurden. Heute macht man bei Spotify eine Tracklist. Damals hat man für seine Herzallerliebste ein Mixtape aufgenommen und ihr das dann überreicht und im besten Fall dann irgendwelche Aussagen getroffen, die sie dann mitten im Herz erreicht haben und sie dazu bewegt haben, dann mit dir Wege zu gehen, die dann meistens in die Scheidung geführt haben. Weiß ich nicht. Aber man hat für seine Liebste auf jeden Fall die besten Lieder zusammengestellt. Und wir als Musiker, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, das war ja auch eine wunderbare Möglichkeit, sich da so ranzutasten. Ne? Also du hast dann zwei geile Depeche Mode Songs aufgenommen und mittendrin konntest du dann auch noch einen schönen Second Decay oder No Comment Song platzieren. Ne?
Ja, das natürlich, aber das ist, kannst du dir ja vorstellen.
Ja, Lied 1 und 2 fand ich ganz geil, aber was war denn Lied 3? Und dann konntest du
das Tape kaputt, ja.
Aus der tiefsten Sohle hervorholt. Ja, ne, das ist ein Ding. Ne.
Ja, das ist so. Ich habe das später dann auch bei den CDs, habe ich auch so Mix-CDs aufgenommen. Habe ich das auch immer wieder gemacht. Ein einziges Mal gab es jemand, der das wertgeschätzt hat und sagt, oh, das war doch ein geiler Song, von wem waren das? Ansonsten ist das meistens, bin ich durch Totschweigen bestraft worden. Ja. Aber was ich noch gemacht habe früher, ich habe mit Freunden so Radiosendungen aufgenommen, also selber eine Radiosendung gemacht, quasi getan als ob und da dann Songs gespielt und die dann in der Schule Schulkollegen mitgegeben und die haben die dann gehört und weitergegeben und die haben mir auch welche aufgenommen. Also wie ein Podcast quasi, haben wir damals schon gemacht, nur mit Kassette. Du hast immer nur einen Hörer gehabt und der hat die dann weitergegeben. Blöd war, wir haben da uns auch ab und an über Schulkameraden lustig gemacht, wenn die dann die Kassette bekommen haben. Das war nicht so lustig.
Das ist aber kreativ. Also kenne ich gar nicht. Nee, also nee.
Wir haben da halt irgendeinen Scheiß erzählt und über Lieder drüber gesungen und ja, hat halt Spaß gemacht. Wenn du schon so eine Möglichkeit hast, aufzunehmen, dann muss man die auch nutzen. Song schreiben hat ja schon Zeit gekostet. Also mal eine Stunde quatschen, ging einfacher.
Aber was für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel meiner Jugendzeit ist, wir haben sehr, sehr viel Hörspiele gehört über Kassetten. Also ich hatte mindestens die ersten 20, 30 Folgen von den drei Fragezeichen. TKKG war jetzt irgendwie nicht so mein Ding. Aber wir haben so Gruselhörspiele, die hat man sich dann natürlich auch gegenseitig ausgeliehen. Und Hörspiele, finde ich, gehören bis heute auf eine Kompaktkassette. Ich finde es immer noch total sexy. Die Originalkassetten von den drei Fragezeichen sind auch sehr interessant insofern, weil da noch die alte Titelmelodie drauf ist. Mhm. Aus rechtlichen Gründen mussten sie das ändern. Die war aber auf den Kassetten noch drauf, die alte Melodie. Das ist das Lied, was damals immer gepfiffen wurde. Das mussten sie hinterher ändern. Deswegen sind die Kassetten teilweise auch sehr, sehr teuer. Also Hörspiele waren ein Riesending.
Ja, ich wundere mich, dass ich nicht so viel Hörspiele gehört habe in meiner Jugend, obwohl ich dann ja später eben Schriftsteller geworden bin und heute auch recht viel höre in dem Bereich. Aber damals weiß ich auch nicht, warum das an mir vorüberging. Vielleicht lag das dran, dass ich erst ein Tape hatte, wo ich angefangen habe, Musik zu machen. Und dann war es schon ein bisschen zu spät für Hörspiele. Da war ich ja schon dann 12, 13 oder 14, 15 und da hat man schon nicht mehr so Hörspiele gehört.
Da war es ja auch dann auch irgendwann uncool. Konnte man besser damit aufhören. Ja. Zu sagen, boah, ich habe hier echt ein paar coole Songs, ne? Anstatt zu sagen, ich habe die neue Folge von den drei Fragezeichen. Das änderte sich ja dann hinterher. Mittlerweile sind wir ja an so einem Punkt, wo man auch als 50-Jähriger zugeben kann, dass man die drei Fragezeichen geil findet. Ich höre das heute noch, also es ist in meinem Leben gar nicht wegzudenken. Ich denke, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Wenn ich sehe, da werden ja heute noch große Locations befüllt mit Leuten, die ihre Kinder mitbringen, um dort dann live ein Hörspiel von den drei Fragezeichen zu hören. Sehen, wie auch immer. Der Sinn des Formats Kompaktkassette und ich glaube auch einer der Hauptgründe, warum sich das dann final durchgesetzt hat in dieser Zeit, war, dass es einfach ein sehr kompaktes Medium war. Man konnte das in die Hosentasche stecken. Das konntest du mit einer Vinyl natürlich nicht. Die Sachen waren sehr robust. Also die konnten auch ein bisschen was ab. Du musst nicht so sehr aufpassen wie bei einer Schallplatte. Und natürlich, dass man darauf aufnehmen konnte. Und ich glaube, das war wirklich dann das finale Argument, warum sich das halt wirklich sehr, sehr stark verbreitet hat in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich habe mich gerade gefragt, weil ich gesehen habe im Internet, dass alle behaupten, dass die Kassetten eine Laufzeit von maximal 90 Minuten hatten. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich auch C120er hatte.
Ich glaube 120er Tapes, ja, definitiv.
Die waren von der Qualität, glaube ich, dann etwas schlechter. Genau. Aber es also die Möglichkeit, zweimal eine Stunde Musik aufzunehmen, das war schon wirklich beachtlich.
Also eins natürlich auch, was du schon gesagt hast, früher, da war das halt so, als es noch diese Tonbänder gab, da hast du halt ein bisschen nicht hergegangen und hast deine Tonbänder auf eine Party oder zu Freunden mitgenommen, damit die auch hören konnten. Ja, der hatte jeder sein eigenes Tonbandgerät und hat dann seine Sachen gespielt, aber mit den Kassetten, da war das so. Da bist du auf die erste Party gegangen, so wie du heute bei Spotify einen Song eingibst und sagst, hier, guck mal, hast du deine Tapes mitgenommen und jemand hat die dann auch mithören können. Eine Vinyl hast du eher nicht mitgenommen auf eine Party, außer warst jetzt DJ, aber Tapes hat man eben mitgenommen, mal eben ausgeliehen, hast du wiederbekommen und so. Eine Vinyl-Ausleihe, ja, hat man schon gemacht, aber es mussten schon sehr gute Freunde sein.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber dann hat es auch nur ungern gemacht, weil man wusste, wenn die anfangen Amaretto oder Blue Curaçao zu trinken, dann wird es halt auch kriminell. Und dann ist auch so eine Vinyl dann schnell mal kaputt.
Einmal hat mir einer beim Fußball eine Scotch-Kassette von dem Album ausgeliehen. Ich habe die entweder verloren oder die ist kaputt gegangen. Und mir war das so peinlich, dass sie mir kaputt gegangen ist oder dass ich irgendwie dem erzählt habe, mein Neffe oder so hätte die kaputt gemacht und ich besorge ihm die wieder. Und dann musste ich mir, wenn ich mich recht erinnere, damals irgendwoher diese Platte gab es auch nicht mehr im Handel. Das war ja halt auch schon eine Weile her. Dann, nachdem die rauskam und dann habe ich irgendeinen endlich mal gefunden, der die auch hatte bei mir in der Schule. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gefragt habe. Von dem konnte ich mir dann wieder eine Kopie machen, um dem anderen wieder ein Tape zu geben, der mir das damals ausgeliehen hatte. Also es war schon, wenn du ein Tape hergeliehen hast, hast du es auch wieder haben wollen. Also das war schon ein wichtiges Wirtschaftsgut damals.
Ich kann mich sogar an den Kauf noch erinnern. Das hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal in einem anderen Teil erwähnt. The Human League, der hat sich tatsächlich auch auf Kassette. Also das hat mir auch wirklich was bedeutet. Ich hatte sehr viele KISS-Alben auf Kassette, echt im Laden gekauft und Taschengeld zusammengespart, um eine neue KISS-Kassette zu kaufen. Das war schon irre. Ich glaube, Falco 3 habe ich mir, glaube ich, auch noch als Kaufkassette geholt.
Ja, wirklich. Ja, ich hatte nicht so viel, nur Gebrauchte dann. Ich habe nicht so früh angefangen, Musik zu hören. Das heißt, bei mir war dann schon eigentlich fast die CD da. Disco-artig. Was du vorhin gesagt hast mit dem 4-Track-Tape, da war ich natürlich auch voll dabei. Ich habe das nie verstanden, was du erklärt hast. Das Konzept von Mono und Stereo war mir nicht so bekannt früher. Und ich habe immer gedacht, wie haben die das gemacht? Aber ja, natürlich hast recht. Jedes Tape hat 4 Spuren und die haben sie einfach danach aufgenommen. So haben wir auch wirklich die ersten semi-professionell kann man nicht sagen, quattro-professionellen oder achtel-professionellen Sachen aufgenommen. Und das hat dann eben auch zu dem Tape-Label geführt. Da musste ich mir natürlich schon ein besseres Tape zum Kopieren, also ein Doppelkassettentape besorgen. Ganz später habe ich die Sachen dann kopieren lassen bei jemandem, der da eine gute Station hatte, weil das wurde mir irgendwann zu aufwendig. Du musst dir ja vorstellen, du musstest bei jeder Kassette dabei sein. Dann hattest du das Problem gehabt, du hast ja unterschiedliche Laufzeiten gehabt. Der hat dir die Tapes auf die Minute genau schneiden können. Dadurch waren die dann auch günstiger, wie die, die du im Handel haben konntest. Der hatte so eine Kopierstation, da war dann ein Master und dann hat er 10 Tapes gehabt. Und hat von dem Master 10 kopiert.
Die waren alle hintereinander geschaltet dann.
Genau, die waren hintereinander geschaltet. Und der Vorteil war natürlich auch, du hast dann bei dem natürlich auch die Einlagen und die Bedruckung von den Tapes dir machen lassen können, weil du kannst ja schlecht ein Tape-Label machen und hast dann da eine BASF-Kassette und da schreibst du mit Edding drauf, was weiß ich, BH oder Second Decay. Das ging nicht, ja. Das musste schon ein ordentliches Cover sein. Die habe ich dann selber natürlich gemacht, immer die Cover in selbst entworfen, die Collagen und dann in dem entsprechenden Copyshop kopiert auf Pappe. Und so konnte man das machen. Auch die ganzen Demos, die man verschickt hat an die Plattenfirmen, waren natürlich Tapes.
Ja, nur Tapes, klar.
Und ich habe damals mit einem Freund zusammen, eben mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, unsere allererste Band, die hieß Say Chas, russisch für sofort. Da haben wir transparente Tapes genommen, die auseinandergeschraubt, innen mit grünem Militärlack lackiert, sodass diese Tapes voll grün waren. Und dann mit einem Lötkolben in das Tape unseren Namen reingeschrieben, Say Chas, ja, was eine ziemliche Stinkerei war. Ihr könnt euch das vorstellen, Plastik mit Lötkolben, toll. Zum Glück war ich künstlerisch unbedarft und das musste mein Freund machen, der war nämlich sehr gut künstlerisch. Wenn ich das geschrieben habe, sah das scheiße aus. Also musste er das machen. Und so haben wir unsere Tapes damals dann an die Plattenfirmen verschickt. Eine fand es dann sogar gut, aber die Qualität war leider musikalisch so schlecht. Wir hatten es zwar im Tonstudio aufgenommen, dass das nicht gereicht hat. Aber die Arbeit, die wir da uns reingesteckt haben, also ich glaube immer noch, wenn die Plattenfirmenmanager dieses Tape bekommen haben, haben die gedacht, geil, die Jungs verstehen was von Corporate Identity.
Ja, Musik ist zwar scheiße, aber sieht gut aus.
Ja, ne? Ja, sie haben es ja erst da gesehen, bevor sie es gehört haben. Nach 10 Sekunden war das Thema dann erledigt, aber die 10 Sekunden haben sie uns aufmerksam zugehört. Da bin ich immer noch überzeugt von.
Das war eine tolle Zeit, wo man wirklich irgendwie dann Tage, Stunden damit verbracht hat, Tape-Cover zu designen und sich zu überlegen, irgendwie, wie kann das jetzt aussehen? Und ich sehe mich heute noch in irgendwelchen Kopierläden Cover für irgendwelche Tape-Veröffentlichungen zu vervielfältigen. Was mich total beeindruckt hat, da erinnere ich mich heute noch dran, ist die Band Duff, die damals live gespielt hat mit einer Wand von Revox-Tapes. Die hatten total geile Idee, das hätte ich auch so gerne gemacht, weil ich das so sexy fand. Da muss man sich vorstellen, das ist eine Wand mit 5 Tape-Decks übereinander und dann waren da 4 Reihen oder so aufgebaut, also dann 20 Tape-Decks oder so auf der Bühne und auf jedem Tape-Deck war ein Lied. Und da sind wir nämlich wieder an der Stelle, das ist natürlich, wenn man die Backings von einem Tape kommen lässt, live das Problem hat, dass du nicht sagen kannst, okay, dieses Lied spielen wir heute Abend nicht, wir überspringen das jetzt mal, weil du müsstest ja auf der Bühne dann das nächste Lied dann da raussuchen. Die haben einfach für jedes Lied ein eigenes Tape-Deck gehabt. Also das fand ich so beeindruckend. Und dann noch diese Revox-Tape-Decks, die wirklich schweineteuer waren. Da wäre selbst eins wäre unerschwinglich gewesen für uns.
Und die sahen halt auch noch geil aus, ne?
Woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann und was auf jeden Fall auch zur Sprache kommen muss, ist, wenn man irgendwas schmutzig macht, muss man das auch wieder sauber machen. Und es gab tatsächlich Reinigungskassetten. Ja. Und ich glaube, über Tape-Reinigungskassetten könnte man noch einen extra Podcast machen. Ja. Und über die Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit wird wahrscheinlich heute noch gestritten. Ja. Es gibt wahrscheinlich viele Fachleute, die sagen, totaler Quatsch, aber man hatte immer ein gutes Gefühl, wenn man sein Tape-Deck dann auch mal sauber gemacht hat. Und Antimagnetisierungsdrossel, sagt dir das was?
Ja, natürlich, ja, gab es alles. Ja. Es hat schon so einen Charme, weil man mit der Technik viel näher dran war als heute. Du hast genau gewusst, wie was funktioniert. Also ja. Jetzt so eine Kassette, es war relativ simpel. Du hast sie aufschrauben können, du hast sie wieder reparieren können und ja. So. Auch das Kassettendeck hat man in seiner Funktion ganz verstanden. Das ist einem immer mehr abhanden gekommen. Also heute nutzt man Technik und sag mal, außer die eigentlichen Erfinder und irgendwelche Informatiker kennen auch nur noch ein Teilstück davon. Also man war dem viel näher dran und ich glaube deswegen haben viele auch so da noch gute Gefühle, wenn sie daran denken, weil man damals noch das ganz verstanden hat. Das kannst du heute ja nicht mehr sagen.
Wenn es auch so ein Placebo ist, aber man hatte das Gefühl, irgendwie, man hat die Technik irgendwie im Griff. Ja. Breitete sich ja dann auch den digitalen Bereich auch noch mit aus, dass Daten ja dann auf Kompaktkassetten gespeichert wurden in Form von Datasette. Ja. Da konnte es auch Videospiele dann quasi von Kassette auf deinen Computer laden und später dann halt die digitale Kompaktkassette, die uns auch wirklich schöne Jahre beschert hat, wirklich nochmal definitiv zunehmenden Klangqualität auch und auf der Bühne viele Freiheiten ermöglicht hat.
Ja, also Dat-Tape, das war schon ein Quantensprung gewesen, das muss man schon sagen. Das war CD-Qualität in der Aufnahme oder sogar besser später dann. Und da ist dieser Gap zwischen den Amateurmusikern und den Profimusikern ist zu diesem Zeitpunkt immer kleiner geworden, weil da konntest du dann mit deinem Heimstudio zum ersten Mal auch eine vernünftige Qualität haben, vor allen Dingen dann mit dem ADAT, also ein 8-Spur-Videokassetten-Rekorder digital, der dann die 8 Tonspuren gegeben hat, die auch wirklich von der Qualität mindestens so gut waren wie die ganzen Analogbänder, die du hattest. Da konnte man dann schon, wenn man die musikalische Qualität gehabt hätte, hätte man da mithalten können.
Ja, hätte
man
richtig was reißen können. Nur leider haben wir den John Lennon-Inungs verschluckt damals.
Gerade bei den Dat-Tapes und beim ADAT, da hat es dann auch schon aufgehört. Da konntest du nichts mehr reparieren. Der hat dann einfach angezeigt, Error 3. Ja, und dann war es halt Error 3, da hast du die Bedienungsanleitung geguckt, da stand dann irgendwas, aber viel konntest du da auch nicht machen, ja. Und mal rein, raus, das Tape, ne, da hat es dann schon angefangen, ja. Mit zunehmender Möglichkeiten hast du halt immer weniger Einflussmöglichkeiten. Wir klingen schon so wie diese Automechaniker, die sagen, ja, beim VW King, da konntest du noch alles machen.
Da konntest du noch was schrauben, Junge, da kannst du den Vergaser noch selber ausbauen, mit einem schlechten Atem durchpusten. Da musst du vorher eine Zwiebel essen.
Ja, aber erstaunlich ist, wie kurz diese Ära ja war.
Ja.
Die Kompaktkassetten-Ära ist ja wirklich total lang, wenn man bedenkt, in den 60er Jahren schon erfunden wurde. Ja. Diese Digitalkassetten-Ära, das waren ja nur wenige Jahre. So viel zum Thema wieder alte Männer.
Ja, das geht immer schneller alles.
Ja, Thomas, also ich bin jetzt erstmal soweit befriedigt.
Ja.
Wir könnten auch zu den Wahrheiten und Lügen kommen.
Gerne, ja. Dann fang du mal an.
Ich habe ja angefangen mit meiner Konfirmation beziehungsweise mit dem Geld, was ich auf meiner Konfirmation bekommen habe und mir dann davon einen Ghetto-Blaster gekauft habe. Absolut wahr. Ja, habe ich getan. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich habe mir davon auf jeden Fall unter anderem einen Ghetto-Blaster gekauft, um dann final damit draußen auf der Straße auf einer...
Vor der Kirche, ne?
Hast du da einen Teufel zu?
Nein, das war nicht vor der Kirche, sondern vor dem Jeansladen. Meinen damals noch jungen und nicht so geschundenen Körper rücklings auf irgendwelchen Pappen zu drehen und mir am Wochenende da Gutscheine für diesen Jeans-Shop zu verdienen. Unglaublich. Also ich war damals schon geschäftstüchtig. Also ungefähr so wie heute.
Leider haben wir unser erstes Tape nicht bei Thomas veröffentlicht, weil sonst wäre ich heute wahrscheinlich schon Popstar.
Dafür habt ihr später eine CD bei mir veröffentlicht.
Ja.
Ne? Da habe ich euch zumindest meinen Labelcode mal ausgeliehen.
Ja, das hast du. Das ist absolut richtig. Ja, der Labelcode stimmte, nur die Musik war nicht so.
Womit dann halt auch die Lüge enttarnt und entlarvt ist. Also unser Monochromes-Tape ist damals nicht auf Thomas Kassettenlabel erschienen. Ja, schade.
Genau. Dann sag ich mal bei mir, also was stimmt, ist diese Geschichte mit Something to Do und People are People. Diesen Mix, den wir gemacht haben, das war wirklich das Erste, wo wir ineinander gemischt haben, wo wir gedacht haben, jetzt sind wir Musiker. Dann, was stimmt auch, diese Geschichte mit dem Song und dem Radiotransmitter. Wir haben das später dann auch mal auf Reisen zu Konzerten genutzt. Wenn man mit zwei Autos gefahren ist auf der Autobahn, ging das so, dass ich dann einen Song bei mir abspielen konnte im Radio und dann haben die den vorne auch gehört. Was ganz cool war, weil wenn ihr zum Beispiel nur ein Tape hattest, konnten beide das hören oder haben sich beide auf den Song gefreut. Also das war ganz witzig. War natürlich hochgradig illegal, ist ja klar. Aber
nun selbstverständlich, gut. Versteht sich von alleine, damals ja. Schon.
Aber was nicht stimmt, war natürlich die 1000 Stück von dem Tape. Wenn wir das von Christian gemacht hätten, dann wäre es vielleicht so weit gekommen. Aber wir haben immerhin von dem meistverkauften Tape 250 Stück verkauft, war jetzt auch nicht so schlecht. Von den anderen Tapes, da waren wir meistens so in den 100er Stückzahlen, die wir später gemacht haben. Die allerersten Tapes, die hatten wir limitiert. Ich glaube, das allererste Tape, was wir gemacht haben, das No Comment Project X, haben wir auf 20 Stück limitiert gehabt. Damals, die waren
hast du davon weg. Noch welche?
Ja, ich habe noch eins. Ja, ja, klar. Wir waren ja drei Bandmitglieder damals. Das heißt, da waren schon drei weg. Hast du noch 17 verkaufen müssen. Die haben wir dann halt Kommission in so Musikläden verkauft und an Freunde und so. Die waren sehr schnell weg damals. Okay. Ja, hat Spaß gemacht, damals dieses Tape-Label zu machen. Wir haben dann ja später mit Purwin und Co. war auch noch mal fürs Album 3, die ja auf 3 Kassetten rausgebracht, weil wir dachten, das müsste man mal wieder tun mit drei verschiedenen Arten. 3 Disco, 3 80 und 3 Vegas. Ja, insofern sind wir da nie ganz von losgekommen.
Nee, nie ganz losgekommen davon, ist absolut richtig. Ich habe noch welche. Wenn irgendjemand auch noch eine haben möchte, die kann er gerne bestellen. Und zwar unter christian@purwinundkova.com. Also ich habe noch welche hier rumstehen. Ihr könnt die gerne bestellen. Also könnt ihr machen.
Ne? Wer braucht es aber auch nicht machen, weil die besten Songs von dieser drei, von den drei Tapes haben wir jetzt nochmal neu aufgenommen und auf unser 12-Inch-Album gepackt. 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12-Inch. Da sind die besten Songs drauf im 12-Inch-Mix. Klingt auch ein bisschen besser als auf Tape. Aber aus Nostalgiegründen, Sammler müssen die natürlich haben. Und davon spielen wir jetzt natürlich auch noch einen Song von der drei. Und zwar den Song A Fake im 12-Inch-Mix.
Ja, und wir hören uns wieder im nächsten Jahr in alter Frische. Und nochmal danke für den enormen Zuspruch zu diesem Podcast. Wir freuen uns, für euch hier ganz heiße Eisen anzufassen. Viel Spaß, lasst euch gut gehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.